In Psalm 43 heißt es: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mit diesen Worten möchte ich uns alle grüßen, ob wir zur Kirche des Nazareners gehören und diese Webseite hier schon gut kennen oder immer wieder CD-Aufnahmen hören oder ob wir davon jetzt erfahren haben oder das Geschenk bekommen haben. Ganz herzliches Willkommen zu dieser Predigt-Gottesdienstaufnahme, könnte man sagen. Wir dürfen leider immer noch keine Versammlungen oder Veranstaltungen haben dieser Gemeinde. Das hat natürlich nachvollziehbare Gründe in diesen Tagen, in dieser Zeit, aber dennoch wollen wir miteinander verbunden sein über Gebet, aber auch über solche Aufnahmen, die wir dann auch gemeinsam hören können. In diesem Psalm heißt es, dass Gott uns sein Licht und seine Wahrheit senden möchte, und diese Worte möchte ich nehmen, um jetzt mit uns gemeinsam zu beten. Ja, Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, und wir bitten dich, dass du dein Licht sendest in unsere Herzen und deine Wahrheit in unser Leben. Du kennst das aktuelle Chaos in dieser Welt und in dem viele von uns sich auch befinden. Und du kannst Leitung geben und Richtung und Klarsicht und auch Weitsicht. Wir brauchen dich in dieser Zeit ganz besonders, dass du uns deinen Trost, deine Ermutigung und deine Hilfe gibst. Gerade auch diejenigen von uns, die besorgt sind, die betrübt sind, die vielleicht auch in irgendeiner Form von Krankheit belastet sind. Wir brauchen dich und deine Stärkung ganz besonders. Du kannst in unserer Dunkelheit scheinen, ob diese Dunkelheit in unserem eigenen Herzen ist, in unserem Leben, in unseren Familien oder ja, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft. Du bist das Licht, und wir bitten dich, dass du Wahrheit sprichst, auch heute in diesem Gottesdienst, und dass du uns wirklich ermutigst. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du hier bist, bei jedem Einzelnen von uns. Amen. Ich möchte ein paar kurze Bekanntmachungen noch weitergeben, die fallen ja jetzt nicht einfach so weg. Es gibt einen Gemeindebrief für April, auch wenn jetzt keine Veranstaltungen in dem Sinne stattfinden oder wir nicht wissen, wie es weitergehen wird in den nächsten Wochen, so haben wir doch einen Impuls zusammengestellt und ein paar aktuelle Nachrichten und Bekanntmachungen, Ankündigungen. Dieser Gemeindebrief wurde teilweise schon per E-Mail herumgeschickt, befindet sich aber auch auf unserer Webseite und kann auch in ausgedruckter, gewöhnlicher oder gewohnter Papierform Ende dieser kommenden Woche, zu dem Beginn des kommenden Monats sozusagen, in der Gemeinde auch abgeholt werden. Das Wichtigste ist sicherlich aktuell, dass wir miteinander verbunden sind, weiterhin durch persönliche Gespräche am Telefon oder auch durch E-Mails und auch im gemeinsamen Gebet, wo wir uns eine Zeit immer nehmen zur Bibel- und Gebetsstundenzeit, mittwochs um 18 Uhr, wo wir die Möglichkeit haben, einen Impuls zu erhalten und Gebetsanliegen, denen wir dann sozusagen folgen können. Wer möchte, darf sich da gerne bei mir auch melden. Und dann können wir dafür alleine oder als Familien oder eben auch am Telefon miteinander beten. Und wie man gerade ja feststellen kann, gibt es diesen Gottesdienst hier als Predigtaufnahme auf der Webseite und als CD. Und wer möchte, kann auch gerne ein ausgedrucktes Manuskript bekommen. Bei Bedarf da auch einfach gerne im Gemeindebüro bei mir melden. Wer sonntags noch einen Gottesdienst haben möchte, der kann sich den Livestream anschauen auf der Webseite der Kirche des Nazareners in Gelnhausen, die dort jeden Sonntag einen Gottesdienst anbieten und übertragen. Für seelsorgerliche Gespräche und bei bestimmten Anliegen, Nöten gerne auch an mich im Gemeindebüro noch wenden. Wir hatten Geburtstagskinder, die wir aus Datenschutzgründen hier leider nicht erwähnen dürfen, aber die wir dennoch ganz herzlich grüßen wollen und das teilweise auch schon getan haben, persönlichen Telefonaten, aber die wir auch an dieser Stelle, denen wir an dieser Stelle gratulieren wollen und die wir segnen und grüßen wollen mit Worten aus Jesaja 54, wo es im 10. Vers heißt: Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Alles Gute an dieser Stelle und Gottes Segen von Seiten der Gemeinde an alle, die in den vergangenen Tagen Geburtstag hatten. Wer diesen Gottesdienst nicht nur durch Zuhören oder Mitbeten verfolgen möchte, sondern auch gemeinsam vielleicht sich ein Lied anhören möchte oder singen möchte, dem empfehle ich die Lieder Seligstes Wissen, O Gnade Gottes wunderbar und Mutig komme ich vor den Thron. Dabei sind das bekannte Lieder, manche von uns haben vielleicht Liederbücher zu Hause und ansonsten findet sich auf der Webseite auch ein Dokument, wo man dann sehen kann, wo man da diese Lieder im Internet auch findet und sich anhören kann. Nun möchte ich zu dem Predigttext kommen, der ja dieser Predigt zugrunde liegt, und ich möchte da aus der neuen evangelistischen Übersetzung lesen und lade jeden, der eine Bibel greifbar hat, ein, mitzulesen. Und zwar schlagen wir das Lukas-Evangelium auf, und zwar das Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Lukas 18, 35 bis 43. Dort berichtet uns der Evangelist Lukas folgendes Ereignis. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Ich möchte mit uns noch kurz beten. Jesus, danke für diese Worte, die uns ja überliefert sind und wo wir etwas über dich erfahren können. Danke, dass du zu uns sprichst, auch heute noch durch diese Worte. Und wir wollen dich bitten, dass du uns allen, die jetzt zuhören, die ja, Augen des Herzens öffnest und unsere Ohren, dass wir wirklich verstehen, was du uns sagen möchtest, dass du unsere Gefühle, unseren Verstand, unser ganzes Denken, unseren Willen wirklich ausrichtest auf dich und das, was du uns kommunizieren und sagen möchtest. Danke, dass du hier bist bei jedem Einzelnen. Amen. 1-1-0. 1-1-2. Heutzutage, da ist es ja so, dass selbst den Kindern und den Jugendlichen oder spätestens den Jugendlichen und hoffentlich den Jugendlichen vermittelt wird, mit welchen Nummern sie im Notfall die Polizei oder die Ambulanz oder die Feuerwehr erreichen können, um Hilfe zu bekommen in Notsituationen. Es ist, soweit meine Recherche da stimmt, seit den 70er Jahren in Deutschland einheitlich. Davor gab es diese Nummern nur in ein paar Regionen. Heutzutage wissen wir, in anderen Ländern gibt es andere Notfallnummern, auch wenn man versucht, auf Europaebene da einheitliche Nummern zu haben. Persönlich bin ich auf jeden Fall froh, dass ich noch nicht häufig zu einer solchen Nummer greifen oder eine solche Nummer wählen musste. Und wenn, dann ging die Sache auch immer sehr gut aus. Aber ich will damit sicherlich nicht leugnen oder nicht verschweigen, dass es andere von uns geben möchte, die diese Nummern schon häufiger brauchten und die sie möglicherweise in wirklichen Notfällen brauchten, wo es ja vielleicht auch teilweise traumatisch zuging, was ich natürlich niemandem wünsche. Aber wir wissen, diese Nummern können manchmal auch wirklich lebensrettend sein und mancher von uns mag diese Erfahrung schon gemacht haben. Notfall. Wir wissen, wenn unser Leben in Gefahr ist, wenn unser Leben in seinen Umständen, also die Lebensumstände oder richtig in seiner Existenz bedroht wird, dann ist das ein Notfall. In unserem Sprachgebrauch, da ist es zwar so, dass wir dieses Wort Notfall auch in manch weniger dringenden Momenten gebrauchen, also wo wir sagen, das und jenes ist jetzt ein Notfall, auch wenn es vielleicht nicht ganz so ernst ist, aber normalerweise wissen wir doch, was dieses Wort Notfall ausdrückt und wie ernst die Sache dann häufig auch ist. Leider ist es so, dass sich nicht für jeden Notfall eine Nummer wählen lässt. Wer aktuell die Nachrichten sieht, der wird feststellen, dass selbst diejenigen, die sonst helfen und Hilfe geben, das sind möglicherweise die Mediziner oder die Ärzte, die Polizisten und wen es da noch so alles gibt, dass die selbst mittlerweile am Rande ihrer Kräfte sind und selber Hilfe benötigen. Das ist natürlich nicht überall gleich extrem. Im Ausland ist es an manchen Stellen schlimmer als hier. Und natürlich ist Panik auch weiterhin fehl am Platz, aber wir sehen gerade auch hierzulande aktuell viele Fälle, wo es wirklich Not gibt. Nun muss es natürlich nicht immer und unbedingt Corona sein, was uns zu schaffen macht. Die Nöte unseres Lebens, die können ganz vielfältig aussehen. Und selbst diejenigen, die so von außen betrachtet quasi alles haben, die vielleicht sogar gesund sind, die nicht betroffen sind von diesen Maßnahmen an dieser Stelle, die können möglicherweise Not erleiden. Einsamkeit, Schuld. Es gibt manche Menschen, die möglicherweise unzufrieden sind mit ihrem Leben, die sagen, mein Leben hat keinen Sinn, kein Ziel, keine Richtung. Menschen, die in Streit leben, wo es lieblose Beziehungen gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Lebensbereiche, wo wir Not empfinden können. Und vielleicht können wir uns das mal ein wenig so für uns selbst bewusst machen, indem wir überlegen, welche Nöte hast du denn schon erlebt in deinem Leben? Also selbst wenn es dir jetzt gut geht, was hast du für Nöte schon erlebt? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Und wie hast du denn reagiert? Was hast du getan? In christlichen Kreisen, da wird gerne von einer göttlichen Telefonnummer gesprochen, sozusagen einer Notfallnummer. Das hat dann mehr mit einem Wortspiel zu tun. Diese Nummer heißt 5015 oder 5015 und steht für Psalm 50, Vers 15, wo es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Da geht es natürlich nicht um einen richtigen Anruf, dass man zum Hörer greift, sondern darum, dass wir jederzeit Gott bitten können, in unseren Nöten einzugreifen und dass wir ja rufen sollen und dass uns Hilfe versprochen wird. Dieses Rufen, dieses zu Gott kommen, das haben viele Menschen erlebt, viele Menschen getan, als Jesus hier selbst Mensch auf unserer Erde war und hier gelebt hat. Viele Menschen kamen zu ihm und haben Hilfe gesucht, viele haben versucht, Jesus um Hilfe zu bitten. Und der Bibeltext von heute, den wir uns vorhin durchgelesen haben oder den wir gehört haben, der ist tatsächlich nur einer von vielen verschiedenen Begegnungen, die Jesus gerade auch in seinen letzten Tagen vor seiner Leidenszeit und Kreuzigung hatte, wo Menschen ihn in irgendeiner Form um Hilfe bitten. Und von daher wollen wir uns diese Situation einmal genauer anschauen und uns da hinein vertiefen. Wir haben in der letzten Woche über Johannes 12 gesprochen, und zwar über das, was nach dem Einzug von Jerusalem passiert, wo Jesus sozusagen feststellt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo seine Mission, seine Sendung von Gott, die Menschen zu erlösen, gekommen ist, wo er wusste, Kreuzigung, Auferstehung, das liegt kurz vor ihm. In der nächsten Woche werden wir uns auch nochmal genauer diese Ereignisse anschauen rund um Palmsonntag und diesen Einzug in Jerusalem. Aber jetzt springen wir in der Chronologie nochmal ein wenig zurück, ein wenig zu der Zeit davor, wo Jesus auch weiß, was ihm bevorsteht, wo er mehrfach seinen Tod ankündigt, wo er weiß, was da auf ihn zukommt. Das macht er auch in Versen in Lukas 18, wenn wir das uns anschauen. Vor unserem Bibeltext gibt es einige Verse, die davon sprechen. Jesus befindet sich hier auf dem Weg nach Jerusalem, wo das Passafest stattfindet und wo er dann ja später auch quasi seine Passionszeit, seine Leidenszeit hat. Und er hat in dieser Zeit auf diesem Weg nach Jerusalem mehrere Begegnungen mit Menschen, die ganz unterschiedliche Nöte haben. Es beginnt teilweise schon im 17. Kapitel von Lukas, allerdings schauen wir uns jetzt nur mal ausschnittsweise ein paar Stellen aus Lukas 18 an, wo wir ganz am Anfang lesen, dass Jesus ein Gleichnis erzählt, und zwar das Gleichnis des ungerechten Richters und der bittenden Witwe, die so lange um ihr Recht in ihrer Not kämpft, bis es ihr dann auch tatsächlich gegeben wird. Und Jesus benutzt dieses Gleichnis als ein wichtiges Bild für anhaltendes Gebet und auch um zu zeigen, er hat wirklich auch, er ist auch da für die, gerade auch für die Schwachen und die Armen in der Gesellschaft. Einige Verse später sind dann einige Eltern da, die ihre Kinder zu Jesus bringen, weil sie diesen Wunsch haben, quasi diese Not haben, dass Gott auch diesen Kindern nah sein und ihr Leben reich segnen solle. Und Jesus segnet dann tatsächlich auch diese Kinder. Nicht überall gibt es so ein Happy End oder zumindest nicht gleich. Da ist einige Verse später wiederum ein angesehener und offensichtlich wirtschaftlich gut aufgestellter Mann, der so seine ganz eigene Not hat, der nämlich wissen möchte, wie er zu ewigem Leben gelangen kann. Und Jesus gibt ihm dann eine Herausforderung mit auf dem Weg, nämlich sein Herz von seinem Reichtum zu lösen. Das ist dann aber erstmal zu schwer für diesen Menschen, für diesen reichen Mann, und es führt bei ihm zu großer Traurigkeit. In all diesen Begegnungen macht Jesus aber gerade in diesen letzten Tagen vor seinem Sterben nochmal deutlich, dass er allen Menschen in ihren Situationen begegnet oder begegnen kann, in allen möglichen Lebenssituationen, und dass er eine Botschaft hat, die sowohl Alten gilt als auch Jungen gilt, eine Botschaft, die für Reiche da ist und auch für Arme. Neben all diesen speziellen Gruppen gibt es aber auch noch eine andere Gruppe, die Jesus hier begegnet, und das ist die große Menschenmenge. Es ist ja so in unserem Text, den wir gelesen haben, da kommt Jesus in die Nähe der Stadt Jericho, wo dann eben auch dieser blinde Bettler saß. Allerdings kommt es zunächst nicht zu einer direkten Begegnung zwischen den beiden, sondern diese Menschenmenge, die vorbeizieht an dem Bettler, sind sozusagen diejenigen, die dem Bettler auch sagen oder zeigen, wer da gerade hier eigentlich vorbeizieht. Uns fällt dabei auf, dass das alles passiert schon vor der Stadt. Also Jesus kommt hier in die Nähe von Jericho. Er kommt noch nicht nach Jericho hinein. Und das Ganze hat auch seinen Grund. Es ist im Nahen Osten tatsächlich nicht unüblich oder zumindest bis vor kurzem nicht unüblich gewesen, dass angesehene Gäste, beispielsweise Staatspräsidenten, schon mehrere Kilometer vor der Stadt begrüßt wurden und dann in die Stadt hinein begleitet wurden. Wirklich als ein Zeichen der Ehre, hier groß willkommen zu heißen, das hat etwas mit Gastfreundschaft zu tun. Und das ist ungefähr so, wie wenn heutzutage eine erfolgreiche Sportmannschaft zurückkommt von einem Wettbewerb und dann am Flughafen für Erfolg bejubelt wird, von vielen Fans begrüßt wird und sich alle dann da gemeinsam freuen. Das heißt, wir sehen hier, als Jesus Richtung Jericho marschiert, schon eine sehr große Begeisterung für Jesus. Viele Menschen haben von ihm gehört und dass er jetzt bald sterben würde und dass es gerade diese große Menschenmenge sein würde, die ihn ablehnen würde, das weiß außer Jesus selbst noch keiner. Hier ist seine Autorität aber definitiv unverändert groß. Nun ist es so, wir haben von einigen Menschen gehört aus Lukas 18, die mit ihren verschiedenen Anliegen zu Jesus kommen. Jetzt befinden sich ganz viele Menschen direkt um Jesus herum, eine große Menschenmasse ist da. Und da gibt es natürlich auch viele Nöte. Menschen, die Jesus oder die gerne zu Jesus kommen wollen. Wir kennen das von der blutflüssigen Frau an anderer Stelle im Neuen Testament, wo ja, Menschen einfach nur versuchten, Jesus irgendwie zu berühren, um dadurch Heilung zu erfahren. Und bei so vielen Menschen, da kann es natürlich sein, dass der ein oder andere schon mal übersehen wird. Diese Menge, die zieht langsam an dem blinden Bettler vorbei, ohne dass er groß bemerkt wird. Der Blinde, den wir in dem Bericht von Markus, dieser Bericht beschreibt dieselbe Geschichte, und Markus nennt diesen Blinden beim Namen, nämlich Bartimäus. Und dieser Blinde, der muss sich selbst bemerkbar machen hier. Er ruft oder er fragt zunächst einmal, wer denn hier vorbeizieht, was denn los ist. Bereitwillig erhält er dann Auskunft darüber, warum hier jetzt gerade so ein großer Aufmarsch passiert. Und offensichtlich ist es so, dass dieser Blinde schon manches von Jesus gehört haben musste und wusste, wer Jesus ungefähr ist oder was man über Jesus so sagte. Auf jeden Fall ist es so, dass er die Nachricht von Jesu Ankunft mit einer persönlichen Hoffnung zu verbinden scheint. Sehen kann er Jesus zwar nicht, aber nach ihm rufen, das geht. Und bei seinem Ruf fallen zwei Dinge auf. Zum einen nennt er ihn den Sohn Davids. Damit drückt er aus, dass genauso wie es die Propheten angekündigt hatten, dass Jesus der verheißene Retter Israels ist, der von David und seinem Stammbaum, von seiner Linie abstammt. Wenn wir uns kurz mal ins Alte Testament begeben und überlegen, wer war denn wirklich der direkte Nachfahre, der direkte Sohn Davids oder vielleicht auch der berühmteste, dann fällt uns der Name von König Salomo ein. Und tatsächlich gab es im Judentum damals eine Strömung, die besagte oder die glaubte, dass Salomo damals auch eine gewisse Kraft zum Heilen hatte oder gehabt hatte. Im Alten Testament findet man das nicht so in dieser Form, aber es wird auf jeden Fall klar, dass der blinde Bettler einige Gründe hatte, in seiner Zeit, in dieser Situation, in der er hier lebte, um anzunehmen, dass er bei Jesus, bei diesem Sohn Davids, Heilung finden könnte. Zum anderen fällt auf an dieser Stelle, dass der Blinde um Erbarmen bittet. Auch das erinnert uns an verschiedene Bibelstellen, vielleicht auch ganz besonders an eine Stelle aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, Vers 72, wo Zacharias in seinem Lobgesang Gott als den barmherzigen Gott anbetet, der seinen Bund und seine Verheißungen nicht vergisst. Das heißt, der blinde Bettler, der drückt hier quasi aus: Herr, ich befinde mich in einem Notfall, in einer Notsituation, ich brauche Hilfe. Und Gott hat versprochen zu helfen und du bist sein gesandter Retter, das glaube ich. Hab Erbarmen mit mir und mache Gottes Versprechen wahr. Hier war einer, der am Rande der Gesellschaft lebte, der außer dem, was er eben erbetteln konnte, kein Geld verdienen konnte, kein Geld hatte, der vermutlich auch keine Familie hatte, der von manchen jüdischen Gesetzen ein wenig geschützt wurde, weil eben die Schwachen und Armen besonders geschützt werden sollten, aber der letzten Endes doch in echter Not war. Wo man sagen konnte, sein Leben war ein in vielerlei Hinsicht armes Leben. Er hatte nichts, was er hier wirklich bieten konnte. Und dann erfolgen die weiteren Ereignisse wirklich Schlag auf Schlag. Sein Rufen nach Jesus wird von den vorbeilaufenden Menschen erstmal zurechtgewiesen. Wörtlich heißt es da, er soll im Prinzip die Klappe halten, er soll die Feierlichkeiten und den Fokus auf Jesus nicht stören. Aber der Blinde schreit nur noch lauter. So leicht ließ er sich nicht abwimmeln. Und das ganz Bemerkenswerte passiert, Jesus bleibt stehen. Das war sicherlich gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass er von einer Menschenmenge quasi getrieben und umringt wurde. Doch Jesus bleibt stehen. Und diejenigen aus der Menschenmenge, die den Blinden eben noch gescholten hatten, sind plötzlich diejenigen, die den Blinden auf Jesu Geheiß zu ihm führen sollen. Und gegenüber Jesus darf er dann seinen Wunsch äußern. Jesus fragt ihn ganz konkret, was ist es, was ich für dich tun soll? Und natürlich, wir können uns das gut vorstellen, möchte der Blinde sehen können. Und er darf sehen. Sein Glaube in die Treue Gottes, sein festes Vertrauen, dass Jesus dieser versprochene Retter ist, die heilen ihn in jeglicher Hinsicht. Er darf sehen und dieses Wunder auf körperlicher Ebene erleben. Es geschieht tatsächlich. Seine Heilung geht dabei aber noch viel weiter, noch viel tiefer. Er darf Gott auch wirklich als den Retter erkennen. Er darf Gott loben. Oder Jesus als den Retter erkennen und Gott loben und Jesus dann auch nachfolgen. Und das Wunder breitet sich sogar noch mehr aus. Alle Umstehenden, die eben ja Jesus oder nur Augen für Jesus hatten und den Bettler ignoriert hatten, sie alle stimmen nun in den Lobpreis ein. Das, was hier geschieht, das verändert die Lebenssituation eines Menschen und die Einstellung aller, die es miterleben können. Natürlich stellen wir auch fest, dass diese Geschichte hier nicht ohne eine gewisse Ironie auskommt. Da sind so viele Menschen um Jesus herum, die ihn alle wirklich sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Und doch glauben sie nicht, dass Jesus genug Barmherzigkeit besitzt, um sich für diesen Bettler zu interessieren, für diesen Blinden etwas zu tun. Sie gehen wohl davon aus, dass Jesus doch Wichtigeres zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist da derjenige, der kein Augenlicht hat, der aber in dieser Situation der Einzige ist, der klaren Durchblick hat und der erkennt, wer Jesus ist und was Jesus ihm bieten kann. Was machen wir mit dieser Geschichte in Bezug auf unsere eigenen Notfälle in unserem Leben? Wir haben gesagt, dass viele Menschen während Jesu Dienst zu ihm kamen und ihm ihre Nöte brachten. Manche hatten sehr schnell erkannt, wie abhängig sie waren von Jesus und hatten ihre vollständige Not erkannt. Bei manchen dauerte das etwas. Wir denken vielleicht an Petrus, an dieser Situation, der zwar immer mit Jesus ging, aber doch eine Weile brauchte, bis er merkte, er konnte nicht aus eigener Kraft Jesus nachfolgen, sondern es brauchte die Gnade Gottes. Und dann gab es noch andere, die vielleicht irgendwie ihre Not erkannten, aber nicht bekennen wollten. So wie vielleicht der reiche Jüngling. Wie auch immer es ist in unserem Leben, es ist sicherlich nicht so, dass unser Leben ein kompletter Trümmerhaufen sein muss, um die Not zu erkennen, die wir haben, in unterschiedlichen Bereichen. Aber die Frage ist, ob wir Jesus eben nur in unserem Leben eingespeichert haben, so als Notfallknopf auf unserem Handy, wo wir dann schnell die 110, 112 wählen können, um Hilfe zu bekommen. Ob wir Jesus nur als Notfallnummer zur Sicherheit mit dabei haben oder ob wir erkennen, dass wir letzten Endes mit unserem ganzen Leben so abhängig von Jesus sind, wie es dieser blinde Bettler war. Ob wir erkennen angesichts der Sterblichkeit, der Verwundbarkeit, der Kürze dieses Lebens und auch anhand des Leides in dieser Welt, wie sehr wir wie dieser blinde Bettler sind, der wirklich echt in Not war und echte Heilung brauchte. Er hatte diese wirkliche Not und kannte gerade deshalb Jesus oder konnte ihn gerade deshalb erkennen. Laufe ich bei Jesus mit, jubelnd, so wie die Menschenmenge? Brauche ich ihn nur in den Zeiten von Corona? Oder schreie ich tagtäglich zu ihm, Jesus, du Retter der ganzen Welt, hab Erbarmen mit mir. Ich kenne deine aktuelle Not nicht, aber ich kann dir sagen, dass du gewiss sein darfst, dass es Hoffnung für dich gibt. Es gibt nichts in dieser Geschichte, was mich so sehr beeindruckt, wie die Tatsache, dass Jesus stehen bleibt. Nochmal, er ist ja auf dem Weg, seine Mission zu erfüllen. Er wird wahrscheinlich ungeduldig gewesen sein und gedacht haben, so, jetzt wäre es doch gut, das Ganze hinter sich zu bringen, das ganze Leiden und Sterben, zumindest würde es uns wahrscheinlich so ergehen. Und dennoch nimmt er sich in dieser Zeit oder in dieser Situation Zeit für diesen Bettler und er bleibt stehen. Plagen dich gerade große Sorge und Angst? Jesus bleibt stehen und nimmt sich Zeit, dir zuzuhören, wie du von diesen Sorgen berichtest. Und er will dir seinen Frieden geben. Kämpfst du mit Selbstzweifeln, mit Versagen, mit Schuld? Jesus bleibt stehen und er nimmt sich Zeit, deine Kämpfe anzuhören und dir zu sagen, meine Gnade gewinnt immer. Sie triumphiert über das, was du von dir selber denkst. Sie triumphiert über deine Fehler. Leidest du unter anderen Menschen, unter den Umständen in diesem Leben, vielleicht auch gerade unter den aktuellen Umständen? Jesus bleibt stehen und er nimmt sich Zeit, dein Klagen zu hören und mit dir zu klagen und zu weinen, so wie Jesus auch über Lazarus oder Jerusalem weinte. Bei all dem will Jesus unseren Glauben. Er will unser Vertrauen, so wie der Bettler, der blinde Bettler Jesus vertraute. Vertrauen in ihn, nicht in uns und auch nicht in erster Linie in andere Menschen. Als Jesus weiter nach Jericho hineinzieht, wir lesen das in Kapitel 19, schaut dort ein kleiner, reicher, betrügerischer Zöllner mit Namen Zachäus von einem Maulbeerfeigenbaum auf Jesus herab. Jemand, der moralisch viel schlimmer lebte als der reiche Jüngling, der aber mindestens ebenso wohlhabend war. Dieser reiche Zöllner, der würde von Jesus doch wahrscheinlich auch wieder herausfordernde Worte erhalten, die er dann nicht erfüllen könnte, weil er ja so unmoralisch lebte. Und Worte, die ihn vielleicht irgendwie betrüben würden, aber die nichts ändern würden. Doch Jesus bleibt stehen. Und er schaut auf zu Zachäus und lädt sich bei ihm zum Essen ein. Am Ende ist Zachäus ein anderer Mann. Und die Besorgnisse, die die Jünger bei dem reichen Jüngling hatten, nämlich wie können reiche Menschen überhaupt ins Reich Gottes kommen, diese Besorgnisse sind plötzlich ad acta gelegt. Wie auch immer deine Situation aussieht, glaube nicht, dass Jesus nicht auch für deine Not stehen bleibt, deine Bitten anhören und in seiner Weise auch darauf reagieren wird. Jesus ist der Retter. Er ist unsere Hoffnung. Er ist der Gott, der stehen bleibt, der unser Rufen hört und der nicht vorbeiläuft. Komm zu ihm. Bringe ihm dein ganzes Leben, nicht nur die Notfälle. Und dann lobe ihn für seine Größe und für seine Güte. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du stehen geblieben bist für Bartimäus und dass du ihn hast zu dir kommen lassen und ihn gefragt hast, was er möchte und dass du ihn geheilt hast. Du weißt, wie viele von uns sich das natürlich wünschen würden für ihr Leben, dass du vorbeikommst, dass wir schnell zu dir kommen, so wie das hier wahrscheinlich innerhalb von einigen Minuten geschehen ist, dass wir unseren Wunsch aussprechen und dann handelst du. Und häufig sehen wir leider aber, dass das bei uns Stunden dauert, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und dennoch, Jesus, machst du uns mit dieser Geschichte Mut, dass du stehen bleibst und dich erbarmst über unsere Not. Du kennst all die Nöte, die wir mit uns herumtragen, die uns belasten und plagen, gerade auch in diesen Tagen. Und wir bitten dich, dass du uns tragen hilfst, dass du uns begegnest und dass du uns in alledem dein Licht gibst, damit wir mit unseren Herzen erkennen, auch wenn wir noch nicht sehen mögen, dass du gehandelt hast, dass wir aber mit unseren Herzen erkennen mögen, wie du am Werk bist und wie du Veränderung bringst in diese Welt, in unser Leben. Jesus, du bist so viel größer als die Probleme dieser Welt, und so bitten wir dich, dass wir das erleben dürfen in diesen Tagen, in dieser kommenden Woche, und dass du uns wirklich begleitest und wir dich loben dürfen, so wie das Bartimäus tun durfte. Sei mit uns, erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden und danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der stehen bleibt für uns und unsere Not. Amen. Ich möchte uns noch den Segen zusprechen, der aus dem Philipperbrief kommt, wo Paulus uns auffordert, uns alle Zeit und alle Wege in dem Herrn zu freuen, wo Paulus dann nochmal sagt, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ein gesegnetes Wochenende und ganz besonders seinen Segen, seine Führung und Begleitung in den nächsten kommenden Tagen. Ihm befohlen, und wir hören voneinander. Alles Gute, bis dahin.